ARD.
Wenn ich an den Schulen bin und sie fragen mich nach Lösungen, sage ich, hey, ihr seid die Lösung. Ihr seid die Lösung. Wenn ihr anfangt, eure Haltung einzunehmen, wenn ihr anfangt, eure demokratischen Werte zu zelebrieren, ne, so zu pflegen, dann werdet ihr sehen, dann haben wir Erfolg damit. Ja? Das ist unheimlich wichtig. Und ich versuche jetzt nicht als Oberlehrer an diese jungen Menschen heranzutreten, sondern ich komme als Freund und ich versuche eben ein kleines bisschen ein Vorbild zu sein.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Heute lernen wir einen Mann kennen, der Sie ganz sicher begeistern und beeindrucken und bewegen wird. Als erster Fotograf wurde er von der UNESCO zum Artist for Peace, zum Fotograf für den Frieden, zum Künstler für den Frieden ernannt. Und ich finde Ihre Arbeit auch persönlich und Ihre Biografie wirklich sehr beeindruckend. Herzlich willkommen, Luigi Toscano.
Hallo.
Luigi, das ist nicht Ihr Künstlername, das ist der richtige, oder?
Das ist tatsächlich mein richtiger Name, Luigi Toscano. Übrigens, Luigi heißt Ludwig auf Deutsch, wussten Sie das? Das
wusste ich nicht, nee. Obwohl ich gerade ein bisschen Italienisch lerne. Ich habe vorhin kurz überlegt, ob ich Sie auf Italienisch begrüße, aber dann reißt es auch schon aus. Deshalb, wir bleiben im Deutschen.
Ja, aber es ist wirklich mein echter Name.
Auf Ihrem Instagram-Account, da habe ich hier vorhin nochmal reingeschaut, bevor Sie jetzt gekommen sind, da kann man ja Ihre Arbeit auch verfolgen. Da berichten Sie ganz viel, was Sie so machen. Das Hauptwerk, sage ich mal, ist Ihre Porträtierung von Holocaust-Überlebenden. Das machen Sie seit 2014. Damit sind Sie auch weltweit bekannt und berühmt geworden. Gegen das Vergessen heißt dieses Projekt. Und da haben Sie gerade auch eine wirklich sehr bewegende Geschichte aus Paris geteilt.
Ja, also ich durfte ja mittlerweile zum dritten Mal in Paris ausstellen. Und das war am Jardin de Luxembourg. Das ist einfach ein wunderschöner Ort. Und ich schlender gerne in den Cafés, müssen Sie wissen. Und dann saß ich gegenüber von meiner Ausstellung in einem wunderschönen Café. Und ich saß dann da und nebendran habe ich mitbekommen, da sitzen auch Menschen und vor allem ein junger Mann. Und ich bin so am Sprechen mit der Bedienung und sie lobt meine Arbeit und der junge Mann hat sich dann angesprochen gefühlt, hat mich dann gefragt, sind Sie der Fotograf? Und sage ich, ja, ich bin Luigi Toscano und das sind meine Bilder. Dann hat er gesagt, Herr Toscano, ich komme jeden Tag her, seit diese Ausstellung ist und ich schaue mir immer ein Bild ganz genau an. Und ich war zunächst ein bisschen verwirrt, weil ich wusste nicht, auf was er hinaus will. Und dann hat er mir verraten, Herr Toscano, das ist mein Großvater und er ist vor circa einem Monat gestorben und ich vermisse ihn sehr. Deswegen finde ich es wunderbar, dass ich ihn hier nochmal sehen darf.
Das war auch ein Holocaust-Überlebender, dieser Großvater, der da in Paris
genau,
hängt.
Genau, das war Monsieur Bouzon, war das. Und den habe ich auch sehr persönlich sehr gemocht. Und sein Enkelsohn fand ich auch sehr beeindruckend. Herr Bouzon hatte eine Tochter, das war die damalige Gesundheitsministerin von Frankreich gewesen. Und nur, dass man so ein bisschen den Zusammenhang.
Ja. Sie nutzen für Ihre Bilder ja den öffentlichen Raum. Die gibt es eher selten im Museum zu sehen, sondern immer im öffentlichen Raum. Das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung von Ihnen. Ne?
Genau, der Trick ist eigentlich der, dass es möglichst viele Menschen sehen sozusagen. Ja? Und deswegen bin ich immer wieder überrascht, dass die Menschen so staunen. Und wie gesagt, der Trick ist der, ich bewege mich an Orten, wo unheimlich viel Publikumsverkehr ist, wie zum Beispiel am Jardin de Luxembourg.
Ein oder großer, schöner Park in Paris, ne?
Genau, da laufen ja gefühlt Tausende am Tag vorbei. Oder ich durfte in Washington am Reflecting Pool ausstellen. Das ist ja auch ein Monument in Amerika. Und ich hatte das Riesenglück, dort ausstellen zu dürfen. Oder in Genf zum Beispiel. Oder, ja. Und das sind bewusst gewählte Orte, wo auch ganz viele Menschen auch hinkommen, sozusagen.
Wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, da waren Sie ja mit dem Projekt Gegen das Vergessen auch schon in ganz vielen Städten. Gibt es denn da eigentlich einen Unterschied von den Reaktionen jetzt her, ob man jetzt zum Beispiel in Dortmund oder in Leipzig ausstellt?
Tatsächlich gibt es den. Man muss genau hinschauen. Ja? Also so eine Grundreaktion ist bei allen gleich. Also es ist so eine Art Neugierde da. Und das Tolle an meinem Projekt ist, man muss ja erstmal schauen, worum geht es denn hier eigentlich? Ja? Man sieht ja im ersten Moment nur Gesichter von älteren Menschen.
Das sind so großformatige Schwarz-Weiß-Bilder.
Genau.
Vielleicht beschreiben wir es mal
genau.
kurz.
Genau, und die sind wirklich sehr groß. Zum Beispiel, weil Sie jetzt Leipzig gesagt haben, die standen auch mal im Leipziger Bahnhof oder in Dresden an der Frauenkirche oder eben auch in Dortmund im Westfalenpark. Im ersten Moment muss man verstehen, worum geht es eigentlich. Ne? Und dann, wenn die Menschen dann mitbekommen, der Titel von dieser Ausstellung heißt eben Gegen das Vergessen. Was bedeutet das Gegen das Vergessen? Hat es was mit Demenzkrankheit zu tun? Und erst wenn man das Bild quasi so ein bisschen erforscht, da befindet sich ein rechts eine kleine Tafel, eine kleine Beschreibung, eben mit der Biografie des Männchens. Und da wird recht deutlich dann auch, dass es sich um einen Überlebenden des Holocaust handelt. Und dann passiert was ganz Besonderes. Hin und wieder mische ich mich ja manchmal unter die Leute und die Reaktionen sind dann sehr emotional, können die sein. Also ich habe auch Menschen weinen gesehen unmittelbar. Ich habe Menschen gesehen, die so auch in sich gekehrt sind, kräftig durchgeatmet haben, weil die Geschichten, die ich ja dort also hinterlasse sozusagen, die sind sehr direkt. Also das ist kein textlastiger Kram, sondern das ist wirklich der Name und wo dieser Mensch quasi auch inhaftiert war oder in welchem Konzentrationslager oder. Und also ich habe so das Gefühl, die Bilder erwecken dann auch direkt eine Emotion sozusagen bei dem jeweiligen Menschen.
Aber die unterscheidet sich jetzt nicht groß in den Städten, die Reaktion von mir. Ich frage jetzt so ein bisschen penetrant nach, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nach Sachsen schaue, ja, da wäre aktuell die AfD stärkste Kraft. Ja. Und das ist eine Partei, die Schluss mit dem Schuldkult fordert und mehr Bismarck, weniger Hitler in der Bildungsarbeit. Mhm. Und da frage ich mich schon, sind die Reaktionen da denn andere?
Also tatsächlich hatte ich den Fall, also ich war, wie ich es eben gesagt habe, in Dresden an der Frauenkirche und ich habe so ein Ehepaar beobachtet. Sie, also ich vermute mal, das war seine Ehefrau, die war ganz begeistert von den Bildern und sehr neugierig, während der Mann ihr zugerufen hat, hör doch auf, da hinzuschauen, das ist doch alles fake, ja, das ist, stimmt doch alles gar nicht, ne? Und ruckzuck war der Streit da zwischen den beiden, ja, also da gab es eine heftige Diskussion und ich hatte überlegt, soll ich mich da einmischen oder soll ich mich da raushalten? Und also klar, solche Situationen sind mir häufiger begegnet, weil, wie ich es ja vorhin auch gesagt habe, nicht nur die großen internationalen Ausstellungen, sondern auch auf Schulhöfen und ich durfte auch in Ostdeutschland mal auf Schulhöfen auch ausstellen und da waren die Reaktionen von den jungen Menschen sehr gesteuert. Also das heißt, da kam vieles auch von zu Hause, was sehr rechtslastig war und aufgrund des Dialoges, den ich dann ja auch gesucht habe, konnte ich so ein bisschen aufklären.
Bitte machen Sie weiter.
Ja, auf jeden Fall. Also das gruselt mich ja auch, was da gerade stattfindet. Aber nichtsdestotrotz müssen Sie wissen, wir haben jetzt auch gute Rückendeckung gekriegt von den verschiedenen Ministerpräsidenten und Präsidentinnen aus den jeweiligen östlichen Bundesländern, die diese Ausstellung gerne an den Schulhöfen zeigen möchten. Und da machen wir uns jetzt auf und versuchen da einfach fleißig die Bilder dorthin zu bringen.
Ja, weil ich meine, man muss sich das klar machen, die ganzen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die sterben jetzt, ja, jetzt in den nächsten Jahren. Und ich kann mich erinnern, meine Tochter hat ganz viel in Geschichte gelernt über den Nationalsozialismus, über den Holocaust. Das Eindrücklichste war, als mal eine Zeitzeugin in der Schule war. Da ist sie nach Hause gekommen, hat tagelang von nichts anderem gesprochen. Und deswegen ist das so eine wertvolle Arbeit, die sie auch machen. Ja. Wirklich. Luigi, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das haben wir auch für Sie gemacht. Ich hoffe, es geht ohne Brille.
Okay, soll ich es jetzt vorlesen?
Ja, bitte.
Also, Lebenslauf. Ich heiße Luigi Toscano und will Haltung zeigen mit meiner Kamera. Fotografieren heißt für mich, die Zeit anhalten. Ich will Orten und Menschen mit Aufrichtigkeit und Wärme begegnen. In der ganzen Welt habe ich Holocaust-Überleben kennengelernt. Viele sind zu Freunden geworden. Auch ich kenne das Gefühl von Ausgrenzung. Ich war ein Kanakenkind und drogensüchtig. Ich habe mich fast umgebracht und wieder gerettet. Geprägt haben mich die Enge und die Schläge meiner Kindheit, aber auch die guten Zeiten bei freundlichen Nonnen. Mit meinem ersten Fotoapparat und Depeche Mode habe ich meinen Weg gefunden. Heute bin ich dankbar, dass ich noch am Leben bin und will mich weiter für Demokratie und gegen Hass und Antisemitismus einsetzen. Wow.
Das ist witzig, ne, wenn man das mal so zusammengefasst
voll,
von einer
voll.
Anderen Perspektive.
Ich habe ein bisschen Gänsehaut, muss ich zugeben.
Hat Katina Töpfer, unsere tolle Redakteurin, geschrieben, den Lebenslauf.
Super.
Die hat ihr Leben so kurz auf den Punkt gebracht und das ist ein reichhaltiges, ein ereignisreiches Leben. In ihrer Kindheit und Jugend, das schreiben sie auch in ihrem aktuellen Buch, das heißt Kanackenkind, falls sich jetzt ein paar Leute über das Wort gewundert haben im Lebenslauf, so ist der Titel ihres Buches. Da gab es sehr viel rohe Gewalt, sehr viel Vernachlässigung, eine schwere Suchterkrankung dann als junger Mann. Glauben Sie denn eigentlich, dass das vielleicht auch eine unbewusste Motivation bei Ihnen ist, Überlebenden eine Stimme zu geben, ein Gesicht zu geben, weil Sie auch ein Überlebender sind?
Oh Gott. Also wir müssen es ein bisschen sortieren.
Ja.
Also ich glaube, was man nicht tun sollte, ist so mein Schicksal mit dem Schicksal der Holocaust-Überlebenden vergleichen.
Nee, das meine ich auch gar nicht. Ich weiß, was Sie meinen. Da hat man immer Sorge, weil das kann man natürlich nicht miteinander vergleichen. Aber trotzdem sind Sie einen Weg gegangen.
Absolut. Und natürlich habe ich wahrscheinlich eine gewisse Sensibilität entwickelt für Gerechtigkeit, für Gleichbehandlung, für Armut auch, ja, und auch für so vieles wahrscheinlich, ja. Und ich bin Gott froh, dass ich diese Haltung auch gefunden habe, weil das kann ja auch ganz schnell verrutschen sozusagen. Ich hätte ja aufgrund der Gewalt, die ich ja selber erlebt habe, hätte ich ja auch später ein gewalttätiger Mensch werden können, ja, der jetzt vielleicht im Gefängnis sitzt oder vielleicht sogar auch schon tot wäre.
Das ist ja ganz oft so, dass man das leider weitergibt.
Ne? Und ich bin Gott froh, dass ich diesen Sprung geschafft habe eben in meiner Entwicklung. Und ich glaube, das Ganze, die ganz vielen Einzelheiten, die haben dazu geführt, dass ich eben das geworden bin, was ich bin sozusagen. Und mir ist es unheimlich wichtig, was ich gerade mache mit meiner Arbeit. Nicht, weil ich jetzt unbedingt den Fame möchte oder das Berühmtwerden, das kam ganz von alleine, muss ich Ihnen sagen. Ja, also das war einfach da und ich bin manchmal selbst überrascht, wo ich schon überall war sozusagen und wen ich da schon
alles... Steinmeier schon das Händchen geschüttelt.
Ja, und auch andere Präsidenten. Und das ist natürlich wunderbar auf der einen Seite und ich sage ja gar nicht mal, dass es so schlecht ist. Mhm. Ja. Aber auf der anderen Seite ist mir das wirklich wichtig, weil Sie müssen eins wissen, ich war ziemlich jung, als ich mal in Auschwitz gewesen bin und habe mir das mal angeschaut, weil ich einfach naiv wie ich war, hatte ich gedacht, da ist jemand, der mir das alles erklären wird. Natürlich war da niemand. Und ich kann mich noch erinnern, ich stand vor diesem riesigen Berg von Kindern schon und ich wollte nicht verstehen, dass dort Kinder umgebracht worden sind. Mhm. Babyschuhe habe ich gesehen, ja. Und mir war klar, diese Menschen, diese kleinen Kinder wurden getötet, ja. Und nur, weil sie zum Beispiel Juden waren, ja. Mhm. Oder nur, weil sie vielleicht Sinti und Romas waren. Oder. Und da habe ich gemerkt, das macht was mit mir. Ja. Und das hat mich wahrscheinlich auch ein bisschen geformt, Gott sei Dank. Ja. Ja. Und deswegen ist es mir heute wichtig, darauf aufzupassen, dass wir unsere Demokratie auch schützen, dass wir unsere Werte schützen. Das wissen Sie, wenn ich an den Schulen bin, dann spreche ich unheimlich gerne mit diesen jungen Menschen. Und sie fragen mich nach Lösungen. Sage ich, hey, ihr seid die Lösung. Ihr seid die Lösung. Wenn ihr anfangt, eure Haltung einzunehmen, wenn ihr anfangt, eure demokratischen Werte zu zelebrieren, zu pflegen, dann werdet ihr sehen, dann haben wir Erfolg damit. Ja? Ja. Und das ist unheimlich wichtig. Und ich versuche jetzt nicht als Oberlehrer an diese jungen Menschen heranzutreten, sondern ich komme als Freund und ich versuche eben ein kleines bisschen ein Vorbild zu sein. Und das ist eben Teil auch meiner Arbeit sozusagen.
Ich glaube, die meisten werden Sie auch wahnsinnig cool finden, oder? Die meisten Schüler, man muss mal beschreiben, Radio ist immer schwer. Also der Luigi ist total cool tätowiert, also ein Muscle-Shirt an, eine Kette, eine coole Haare. Also da gehen die, glaube ich, die Kids schon auch drauf, anders drauf ab, als wenn da so ein spießiger Typ kommen würde.
Ja,
wahrscheinlich, ne?
Also es macht mir auch natürlich Freude, mich so zu kleiden. Mhm. Ja. Also es ist ja auch so Teil meiner Identität eben. Mhm. Ja. Und wissen Sie, das ist ja das Schöne und ich darf das eben. Ja. Ich lebe in einer Gesellschaft, wo ich das noch darf. Ja. Und das muss man, das sage ich auch den jungen Menschen. Da habe ich gesagt, hey, wir leben in Freiheit, wir leben in Frieden. Ja. Wir dürfen machen, was wir wollen eigentlich. Ja. Wir müssen uns nur wahrscheinlich ein bisschen respektieren, aber wir sind frei, ja? Ja. Und wir müssen uns überlegen, ob wir diesen Preis zahlen wollen, wenn wir genau diese Partei wählen wollen, zum Beispiel.
Ich finde, das ist auch was ganz Bemerkenswertes in Ihrer Geschichte, die Sie im Buch erzählen, in Ihrer Leben und in Ihrer Haltung auch zum Leben, dass Sie in all den wirklich, wirklich schweren Phasen, die Sie durchleben mussten, immer das Gute gesehen haben im Sinne von, wie gut, dass ich in einem Land lebe, das mir zum Beispiel hilft bei einer Suchterkrankung oder
absolut,
wo ich auch mal aus meiner gewalttätigen Familie rauskommen konnte. Das sehen Sie einfach, ne?
Absolut. Also das wäre ja fatal, verbittert zu bleiben. Viele sind verbittert. Ich kenne noch Menschen aus dieser damaligen Zeit, denen geht es heute nicht gut. Die sind voller Hass, voller Bitterkeit und natürlich sind diese Menschen auch traumatisiert, gar keine Frage. Aber ich versuche mich immer irgendwie an was Gutem zu orientieren. Das heißt, natürlich kommst du manchmal an Punkten, wo es nicht mehr weitergeht, ja, wie Sie es auch gesagt haben mit meiner Drogensucht. Ich habe nie gedacht, dass ich als Junkie, als schwerer Heroinabhängiger da überhaupt rauskomme. Mein Ziel war es eben, so viel wie rein zu ballern sozusagen und dann irgendwann zu sterben. Das war für mich klar. Ja, das macht man eben so. Ne? Das tut mir leid, dass ich das so direkt sagen muss, aber das ist eben so. Ja, man läutet irgendwie das Finale ein. Und ich hatte Glück, dass ich, wie gesagt, in dem Moment einfach auch gerettet worden bin von wunderbaren Ärzten, von wunderbaren Krankenschwestern und auch später in meiner Therapie hatte ich unheimlich viel Glück, wirklich gute Menschen getroffen zu haben. Und deswegen, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, ich widme ja dieses Buch der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Viele denken, oh, was hat er jetzt vor? Ja, also was ist diese Ironie irgendwie? Nein, es ist keine Ironie. Ja. Es ist meine pure Absicht, das so auch zu benennen. Ja, weil, wie ich es eben gesagt habe, ich bin so dankbar, in einem freien Land zu leben zu dürfen, einem kultivierten Land, in einem Land, wo sicherlich Probleme da sind, gar keine Frage. Aber wir haben ein System, was noch funktioniert, was noch intakt ist. Und das ist wunderbar.
Ja, das ist schön, dass Sie das so sehen. Das ist so eine Stimmung, die man so selten hört gerade. Ne? So ein Blick auf die Gesellschaft, in der wir leben, das finde ich einfach total wohltuend.
Es ist doch auch gut, das mal auszusprechen, ja, total, oder?
Ohne zu ignorieren, was auch noch zu tun ist. Ich meine,
wir haben viel zu tun, gar keine Frage. Und wir haben Probleme. Und natürlich ist es einfach, immer über die zu schimpfen oder über die zu schimpfen. Aber ich stelle mir dann immer die Frage, wenn ich dann sowas höre, wenn die dann schimpfen, sage ich, kannst du es besser gerade irgendwie? Ja?
Und, ne, was so, ist das denn ist, deine Idee?
Ja, genau. Das ist manchmal so furchtbar. Ja? Die wissen dann immer alles besser, aber haben keine Lösung auf der Hand. Und das ist so dieses, ich sitze auf der Couch und schimpfe dann irgendwie rum und keine Ahnung.
Ja. Sie sind 1972 zur Welt gekommen in Mainz und zwar als Kind von sizilianischen Gastarbeitern, der älteste von 7 Geschwistern. Oh meine Güte, was los bei euch zu Hause, ne? Ihr Vater ist ja zuerst nach Deutschland gekommen, die Mama dann nachgekommen mit 16 und die wurde tatsächlich noch so verheiratet, oder? Das war so eine beschlossene Ehe.
Sozusagen, also es war jetzt nicht so ganz streng, wie man das jetzt so liest oder so, sondern ich kann mir vorstellen, da war auch so ein bisschen Sympathie dabei bei den beiden.
Zum Glück.
Und das ist weit entfernt von dem, was man aus anderen Ländern hört.
Das ist keine Zwangsehe oder
sowas. Nein, gar nicht, sondern ich kann mich noch erinnern, die Geschichte hat mir mein Großonkel erzählt. Der, die damaligen Gastarbeiter, die haben in so Baracken gelebt und die haben manchmal zu 5 oder zu 6 auf so einer Bude gelebt und da war mein Großonkel und mein Vater irgendwie und der Großonkel hat mir dann erzählt, Mensch, dein Vater war richtig ein tüchtiger Mensch und so. Und der hat eben den Vorschlag gemacht, Mensch, da ist ja in Apulien sozusagen, da ist ein junges Mädchen, ein hübsches Mädchen, wie wär's, wenn ihr, ne, so, das hat man so vorgeschlagen. Also der Großonkel hat Vorschläge gemacht, also jetzt keine Zwangsgeschichten, sondern so Vorschläge und wahrscheinlich war mein Vater neugierig genug, um zu wissen, wer diese Frau ist und dann, siehe da, dann haben sie geheiratet. Sie müssen wissen, damals in der Zeit, speziell in Süditalien, da ging es den Menschen nicht besonders gut und deswegen sind ja auch viele zu uns nach Deutschland
mit
gekommen.
Mit so einem Wohlstandsversprechen, ne?
Genau, also ich kann das glaube ich auch bewusst sagen, die Italiener waren so die Ersten, die da waren sozusagen und damals hatte man ja wenig Erfahrung damit, wie man damit umgeht, ja. Es war ja klar, okay, die müssen arbeiten, aber so dieses soziale Ding drumherum zu stricken,
also Integration.
Das fand ja nicht statt, ja. Es gab ja...
Die sind ja auch Gastarbeiter.
Genau, und dadurch sind ja auch so Begrifflichkeiten entstanden, ja, so Fremdenfeindlichkeiten, und, ja. Und deswegen, das musste sich ja erstmal alles etablieren. Und dann kamen ja noch andere Kulturen zu uns. Also ich weiß noch, die Jugoslawen kamen, die Griechen kamen, die Portugiesen, die Spanier und. Und dann etwas später auch die Türken. Und das war eigentlich ganz wunderbar. Nochmal zurück auf Ihre Frage. Also wirklich in so einer Gastarbeiterbaracke hat mein Großonkel meinem Vater gesagt, irgendwie hier, da ist eine Frau, die solltest du kennenlernen. So. Und somit haben die dann sich gefunden.
Ihr Vater hat hart gearbeitet, ne, in der Flaschenfabrik.
Ja, genau. Ziemlich hart gearbeitet und leider ist er dann dem Alkohol verfallen. Also ich vermute einfach mal, er hatte nicht die Räume gehabt, die er gebraucht hätte als Mensch, als Familienvater. Und ich glaube, was auch gefehlt hat, war einfach die Sprache. Mein Vater hat bis zuletzt nie Deutsch gesprochen, ja, weil er einfach zum einen keine Zeit hatte und es war auch niemand da, wo man irgendwie so in der Gesellschaft, also ne, so...
Hat
so
wahrscheinlich in so einer italienischen Bubble auch
gelebt? Noch nicht mal. Nicht also mal der das hat, das war jetzt keine Großstadt, wo mein Vater gelebt hat, sondern es war ja ein kleiner Vorort von Mainz und da waren nur Arbeit. Ja? Also der hat 3 Schichten gekloppt am Tag und die hat er dann auch manchmal oft mit Überstunden belegt und ich glaube letztendlich, trotz meiner Verbitterung auf ihn, hat es dazu geführt, dass kein Raum war, um sich zu entfalten, ja, Alternativen zu suchen oder mal Freizeit zu üben oder so. Ja, das war so ein ganz komisches Pflichtbewusstsein.
Ne? Aber auch wie Sie da drauf schauen jetzt, ich meine in Ihrem Buch, da schreiben Sie von wirklich grauenerregender Gewalt gegen sie und Vernachlässigung und Unterdrückung und Freiheitsberaubung fast schon. Und dass sie da jetzt so drauf blicken können, also das ist schon bemerkenswert.
Ich glaube, es ist wichtig, die Sachen auch beim Namen zu nennen. Ja. Und ich habe mir eins immer wieder gesagt, Luigi, rutsch da nicht rein in so ein Loch, ja. Weil sonst kommst du da nie wieder raus. Ja. Und das versuche ich immer noch nach wie vor aufrechtzuerhalten. Deswegen bin ich auch Gott froh, dass ich damals in meiner Therapie die Mel gehabt habe, die auf sowas genau geachtet hat. Und die hat mir das auch so ein bisschen auch gezeigt. Ne? Sie hat gesagt, pass auf, Luigi, fall da nicht rein, ja, sonst bleibst du hängen. Mhm. Ja, und das habe ich ernst genommen. Es gibt natürlich manchmal Momente, da kommen diese Dämonen und dann bin ich natürlich furchtbar traurig oder auch furchtbar wütend oder und. Aber ich habe Werkzeuge gefunden, Werkzeuge, die mir helfen, eben damit umzugehen. Ja, ob es die Musik ist, die ich höre oder den Sport, den ich mache oder aber auch, was ich jetzt
Arbeit
ganz,
natürlich
ja,
auch,
und,
ne?
und was ich jetzt gefunden habe, Motorradfahren. Ich finde es so sexy, Motorrad zu fahren. Und viele denken, ich bin so ein alter Rocker und so, ja. Und gerade vor kurzem habe ich mir ein Motorrad angeschaut und der Verkäufer, der hat gedacht, naja, du bist ja ein alter Rocker. Und dann sage ich, nee, ich habe letztes Jahr erst den Führerschein gemacht.
Ein Greenhorn.
Ja, sozusagen. Und das macht mir sowas von Freude. Ja. Und ich versuche natürlich immer eine Gelegenheit zu nutzen, wie auch jetzt. Ich war jetzt vor kurzem in Amerika und da bin ich tatsächlich die Route 66 mal kurz gefahren. Und,
wow.
Und das war natürlich Gänsehaut.
Viele Lebensträume, ne?
Voll. Und es macht Spaß. Und das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen pathetisch, Entschuldigung, aber das Leben sollte auch Spaß machen. Ich meine, wir haben genug Scheiße erlebt, Entschuldigung, dass ich das sage, aber das ist auch das, was ich den jungen Menschen sage. Sage ich, hey, versucht nach vorne zu schauen und nicht irgendwie nach hinten. Und deswegen, das ist auch so das Motto meiner Lebenseinstellung, dass heute ist für mich der wichtigste Tag sozusagen. Mhm. Und daran orientiere ich mich eben.
Ja. Ihre Mutter, sie haben ja keine glückliche Ehe geführt, ihre Eltern. Ihre Mutter hat auch getrunken, glaube heimlich eher so. Ne? Aber natürlich, um irgendwie klarzukommen mit den Herausforderungen daheim, mit 7 Kindern und einem Mann, der ja auch kein wirklicher Papa war, um sie zu unterstützen. Ne? Und sie sind dann irgendwann ins Kinderheim gekommen mit ihren Geschwistern. Da haben sie selbst das Jugendamt verständigt oder die Polizei?
Nein, gar nicht. Es war klar, es war irgendwie so Gefahr in Verzug sozusagen und wir waren ja auch schon auffällig. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass, übrigens, da gab es auch andere Gastarbeiterfamilien, da waren die Kinder genauso auffällig.
Also auffällig im Sinne von, man merkte von außen, dass sie vernachlässigt werden, dass es Gewalt gibt in der Familie.
Genau, genau. Und irgendwann hatte das dann das Jugendamt auf dem Schirm und das Jugendamt hat eben die Polizei verständigt, beziehungsweise es war klar, die Kinder müssen da raus sozusagen. Und das war sowas wie eine Erlösung, muss ich zugeben. Also ich weiß noch, damals waren wir ja noch zu dritt, die anderen Kinder waren ja noch unterwegs oder geplant. Wir sind dann abgeholt worden von der Polizei und vom Jugendamt und natürlich hat es für Aufsehen erregt, so oh Gott, die Polizei und der Luigi wird verhaftet und so. Das war aber nicht so, sondern wir wurden quasi da in Begleitung von der Polizei da abgeholt sozusagen und dann sind wir ins Kinderheim gebracht worden und ich hatte die ganze Fahrt über, hatte ich irgendwie gute Laune gehabt und die Polizeibeamten, die haben dann auch tatsächlich nachgefragt, hey, was ist mit dir los? Also hast du was getrunken? Oder ich meine, mit 11 oder mit 10 habe ich noch nicht getrunken. Und er hat gesagt, nee, ich freue mich einfach. Und ich war wirklich auf das gespannt, was da kommt sozusagen.
Was haben Sie da dann gefunden im Kinderheim?
Ruhe habe ich auf jeden Fall gefunden. Das war ganz...
Vor den vielen Streitereien auch.
Ja, und auch es gab keine Gewalt. Das war so eine Erlösung für mich. Ja, so mir hat mein ganzer Körper schon wehgetan gehabt. Und diese Freundlichkeit, diese Struktur, ja, das war ja auch alles ein bisschen Neuland für mich. Und ich fand es zum Teil auch total aufregend, ja, also so diese Strukturen kennenzulernen. Und klar, es war damals, ich erinnere mich noch, das war in einem Heim, wo von Nonnen geführt worden ist.
War das Hildegard-Kloster in Bingen?
Genau, genau. Natürlich war das alles sehr idyllisch, ja, auf dem Rochusberg.
Eine andere Welt ja für
absolut.
Sie, ne?
Absolut.
Ja.
Und ich meine, das war natürlich im ersten Moment so ein bisschen komisch, weil so Nonnen, ne, du hast ja keine Berührungspunkte mit Nonnen und aber ich habe mich relativ schnell mit denen angefreundet. Ich weiß noch, besonders gut leiden konnte ich die Oberschwester Maria, die werde ich nie vergessen, die war so gütig irgendwie und die wurde von jedem so geliebt und die hatte so eine würdevolle Ausstrahlung. Ja. Und natürlich fand ich es nervig, immer zu jedem Anlass irgendwie zu beten und dies und das und wenn du Blödsinn gebaut hast, dann hast du irgendwie 3 Vater Unser und 4 Ave Maria und Sonntag.
Gibt auch Struktur.
Und dann morgen statt in den Kindergottesdienst musstest du um 7 Uhr zum Erwachsenengottesdienst. Das waren diese göttlichen Strafen, die du da gekriegt hast. Und das war ja auch okay. Ja, also es ist ja, wie gesagt, auch diesen Menschen bin ich sehr dankbar, weil sie machen einen fantastischen Job und sie müssen wissen, in diesem Kinderheim gab es auch viele andere Kinder, die wirklich ein weitaus schlimmeres Schicksal hatten als wie ich. Ja, und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die werde ich nie vergessen. Wir waren so in so einem Viererbetten sozusagen, also so Doppelbetten, 2 Doppelbetten waren das und der Junge unter mir, der hat jede Nacht bitterlich geweint einfach, ja, und hat auch nach seiner Mama gerufen Und ich habe mich intuitiv zu ihm hingelegt sozusagen. Mhm. Aber das habe ich gemacht, um Ruhe zu bekommen. Ich war noch nicht so erfahren, um zu wissen, was ich da mache eigentlich.
Wie tröstet man jetzt oder so?
Sondern das war so ein Instinkt wahrscheinlich, mich hinzulegen und zu hoffen, dass er jetzt Ruhe gibt sozusagen, ja, weil ich wollte schlafen, ja. Und er hat immer nach seiner Mama geschrien, weil der kleine Kerl hat quasi mit anschauen müssen, wie sein Vater seine Mama umgebracht hat, ja. Und das waren, wissen Sie, und das sind so, in so einer Gemeinschaft zu sein, in so einer Gruppe zu sein, das verbindet einfach auch, ja. Und da entstehen ja auch ganz wunderbare Feinheiten einfach auch, ja. Also Feinheiten meine ich damit, was Freundschaften betrifft oder was Zusammenhalt betrifft. Da wird es auch so ein bisschen auch gefördert, sage ich jetzt mal, ja. Und
überhaupt mal wo Halt zu finden.
Genau,
auch in so einer
und
Gruppe,
man
ne?
hält zusammen einfach, ja. Weil wir wussten alle, dass wir jetzt nicht aus den dollsten Familienverhältnissen kommen, ja, und trotzdem hat uns eins verbunden eben, nämlich dieser stille, ruhige und friedvolle Ort eben, ja, und der hat ganz viel auch wieder gut gemacht in mir, muss ich sagen, ja, und deswegen auch da gilt mein Dankeschön an die Menschen, speziell auch an die katholische Kirche, muss ich sagen, ja, obwohl auch vieles schiefgelaufen ist mit mir und der katholischen Kirche, aber nichtsdestotrotz bin ich fair genug zu sagen, dass nicht alle so sind, ja.
Sie sind dann irgendwann ja wieder zurückgekommen in Ihre Familie, ungern wahrscheinlich, oder? Hatte sich denn da was verbessert dann? Oder warum durften Sie wieder zurück?
Das Ding war, die Wohnverhältnisse, in denen wir lebten, die waren viel zu klein. Wir lebten in einem Raum zu fünft, genau. Ja. Das war eine Auflage vom Jugendamt, dass meine Eltern gezwungen worden sind, sich eine größere Wohnung zu suchen. Und dann als Auflage war kein Alkohol und so weiter, was natürlich nicht funktioniert hat. Mhm. Ja. Also es war ein Moment, war ganz gut, aber dann ist das alles wieder gekippt und es ist erneut eskaliert oder mehrfach eskaliert. Und daraufhin, weil Ihre Frage war, ich habe dann eben mit dem Jugendamt gesprochen und habe gefragt, ob ich da raus kann, ich dann älter wurde. Und diese Möglichkeit gibt es. Es gibt, das ist verankert in unserem Recht. Das nennt sich Jugendhilfe. Ich weiß nicht, wie es heute heißt. Und du hast die Möglichkeit eben, das Jugendamt zu bitten, dir zu helfen.
Dass du weg kannst von deinen Eltern in eine Einrichtung.
Genau.
Haben Sie
und dann,
auch gemacht?
Dann gibt es verschiedene Eskalationsstufen. Das heißt, du kannst dich einigen. Das Jugendamt einigt sich dann mit deinen Eltern darüber, dass sie das dürfen. Oder ein Richter kann es beschließen. Das ist auch ein ganz wunderbares Gesetz, was wir haben, ja.
Und in dieser neuen, zweiten Einrichtung haben Sie dann auch einen Hauptschulabschluss gemacht?
Genau.
Und eine Lehre gemacht? Also
genau.
Da ist das alles ganz ordentlich abgelaufen. Zum Rohrschlosser. Haben Sie sich auch verliebt?
Ja.
Ja. Das erste Mal?
Also es war natürlich eine Liebe, die zum Scheitern verurteilt war. Es war meine ehemalige Erzieherin und das Ganze war natürlich...
Die war in dem Heim, in dem Sie waren Erzieherin?
Genau.
Ja, das ist ja ein bisschen komplex, möchte ich mal sagen.
Es war prekär auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, gut, man könnte jetzt sagen, es ist halt so, ja, die Natur und Menschen und Mann und Frau und so, aber... Gott sei Dank war ich schon fast volljährig. Also es war kein, man muss auch ganz klar sagen, es war kein Missbrauch oder so.
Es
ja.
war nicht justiziabel.
Nein,
oder
also es war alles im grünen Bereich. Ja. Es war wahrscheinlich die falsche Entscheidung, aber ich war damals zu sehr beeindruckt von meinen Gefühlen beziehungsweise überwältigt. Und das Ganze hat natürlich auch dazu geführt, dass es eben gescheitert ist. Und wir haben viel durchmachen müssen. Also ich persönlich habe sehr viel durchmachen müssen, weil das war auch so der Beginn, dann eben ganz abzustürzen in meinem Leben. Das heißt,
dieser Trennung.
Also genau, es war jetzt nicht eine klassische Trennung, sondern das Zusammenleben hat einfach nicht funktioniert. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich eben aus lauter Verzweiflung eben getrunken habe, aber auch gleich untypisch eben zu Heroin gegriffen habe, weil ich wollte von nichts mehr wissen. Das hat eben zu dieser schweren Abhängigkeit geführt. Gerade weil wir das erwähnen, ich war jetzt am letzten Sonntag hat dieses Heim 175 Jahre Jubiläum gefeiert und ich bin da meiner ältesten Tochter begegnet und das ist die Tochter, mit der ich, also ich und die Erzieherin
hatten ein Kind.
Haben ein Kind und dieses Kind ist heute Erzieherin in diesem Heim.
In dem sie sich kennengelernt hat. Das ist ja auch irre.
Ja, ja.
Hat sie das bewusst ausgesucht?
Nein, also ich vermute, wir hatten ja in den Jahren nie so ein wirklich ein schönes Verhältnis oder ein gutes Verhältnis. Und sie hat dann studiert, soziale Arbeit, und ist eben dort, hat sie sich beworben als Erzieherin. Und das wurde mir am Sonntag nochmal also richtig krass bewusst, was das eigentlich bedeutet.
Ja, und hat Ihre Tochter denn Ihr Buch gelesen?
Ja,
sie hat sich gelesen. Da was verändert dadurch in eurem Verhältnis?
Also Sie müssen wissen, es sind immer so Etappen in unserem Leben gewesen. Ich muss auch ganz klar sagen, als sie geboren war, hatte ich keinen Raum für sie. Ja, ich war mit meiner Drogenabhängigkeit beschäftigt. Ich war einfach ein ganz miserabler Vater. Ja, also dann, als ich clean geworden bin, war ich natürlich auch beschäftigt mit dem Clean-Sein. Hatte natürlich nicht die Kraft, eben auch ein kleines Kind zu versorgen. Es war einfach kein Raum da, was mir ja unheimlich leid tut. Ja, und deswegen haben wir so ein ambivalentes Verhältnis aufgebaut. Das hat sich dann die ganze Zeit so durchgezogen. Und das tut mir auch, wie gesagt, heute noch leid, dass es da auch keine feste Struktur gab, weil die hätte uns sicherlich gut getan, sowohl ihr als auch mir. Und wie gesagt, heute versuchen wir es immer wieder mal. Ja, und oft ist es gescheitert, das muss man auch ganz klar sagen, weil wir einfach, also sie ist ein sehr emotionaler Mensch, ich bin ein emotionaler Mensch, und sie hat natürlich alles Recht der Welt, um das auch mir gegenüber auch zu adressieren und mir das auch immer wieder zu sagen und auch vorzuwerfen, gar keine Frage. Ich versuche immer irgendwie auch loszulassen dann in dem Moment. Ich sage dann, okay, ich lasse los und hoffe auf das nächste Mal. Und gerade sind wir dabei, uns so wieder anzunähern. Mhm. Eben der Besuch am Sonntag, der war ganz schön. Ganz schön, weil meine jüngste Tochter war auch dabei gewesen. Und die beiden.
Die ist 12, ne?
Ja, genau. Mhm. Und die kennen sich ja. Und es war auch schön. Mhm. Einfach ein kurzer Moment Hallo sagen und auch so etwas genießen.
Ja, und da muss man auch, glaube ich, dem Prozess vertrauen einfach. Ne?
Darauf vertraue ich ganz klar. Und wie gesagt, ich versuche auch da jetzt nicht auf Teufel komm raus, da jetzt irgendwas gerade zu rücken oder gerade zu biegen oder sowas, sondern es ist, glaube ich, vom Ding her da alles. Wir hassen uns ja nicht. Ja, sie ist ja jetzt nicht so, dass sie, ich habe ihr auch nie was ganz, ganz Schlimmes angetan, ja, sondern ich war einfach nur nicht in den bestimmten Momenten da als Vater, als Mensch, aber ich habe ihr nie irgendwie körperliche Gewalt zugefügt oder irgendwie so ein Blödsinn, sondern ich war einfach nicht da. Das braucht eben auch seine Zeit. Und ich denke, die haben wir noch.
Der 7. März 1994 ist Ihr Clean Birthday. Feiern Sie den jedes Jahr?
Ja.
Mit einem schönen, leckeren Wasser?
Ich wollte gerade sagen, nee, mit einem Bier. Nee, aber das stimmt ja nicht. Nein, das mache ich immer so scherzhaft. Ja, also ich hab so einen Sponsor. Ja, ein ganz feiner Kerl. Sponsor ist jetzt keiner, der mir Geld gibt oder so, sondern jemand, der einfach bedeutend länger clean ist als ich und einfach viel mehr Erfahrung hat. Und wir sind Teil einer Selbsthilfegruppe. Und deswegen gibt es dieses Werkzeug Sponsoring oder Sponsorschaft. Und ab und zu erlauben wir uns dann immer so einen Witz zu machen. Irgendwie, komm, jetzt könnte man eigentlich einen trinken irgendwie so. Aber uns ist beide klar, dass das eben nicht geht. Und deswegen, genau, der 7. März ist ein ganz besonderer Tag, ist mein zweiter Geburtstag, und den feiere ich mal mehr, mal weniger. Jetzt dieses Jahr hatte ich 30 Jahre, also es war was Rundes, und den habe ich damit verbracht, dass ich einfach den ganzen Tag Motorrad gefahren bin und habe einfach,
wunderbar.
Ja, und habe gesagt, hey, ich bin so dankbar, dass ich clean sein darf, ja, und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, und deswegen ist es auch so, dass, wissen Sie, also auch da versuche ich mich nicht zu wichtig zu nehmen, sondern 30 Jahre ist eine Menge Zeit, gar keine Frage, und es ist unbelievable und ne, so, und dann wird oft auch vorausgesagt, oh Mensch, der hat einen starken Willen oder so. Nee, das hat mit starken Willen gar nichts zu tun, sondern ich habe einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort kapitulieren dürfen, und deswegen versuche ich jetzt, Achtung, das klingt jetzt auch wieder pathetisch, Vorsicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ich versuche einfach mein Leben so ein bisschen in Demut zu leben, ja, das heißt.
Das ist gar nicht pathetisch, das ist total sympathisch.
Finden Sie?
Ja, finde ich.
Also, weil es gibt diesen Spruch, kennen Sie den? Wer lebt dein Leben in Demut, sonst wirst du gedemütigt. Mhm. Ja, und an den orientiere ich mich immer. Es heißt nicht, dass ich das jetzt perfekt oder, ne, also, aber das sind so Orientierungspunkte, die ich versuche irgendwie, auch in meiner Arbeit übrigens, einzusetzen.
Ja. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil darüber möchte ich natürlich auch noch mit Ihnen sprechen. Nein, ich finde es wunderbar. Du hast so viel zu erzählen aus Ihrem Leben. Also ich hüpfe jetzt mal ein bisschen schneller durch.
Ja.
Sie haben die Schule für Mediengestaltung in Mannheim gemacht, nebenbei gejobbt. Also Sie haben immer gesorgt, dass da Kohle reinkommt als Türsteher, Dachdecker, Fensterputzer. Der Luigi war überall, hat man das Gefühl so ein bisschen. Ne? Und dann haben Sie sich eine analoge Kamera gekauft. Die ersten Versuche waren nicht so doll. Dann gab es einen Kurs in der Volkshochschule, und da wurden Sie entdeckt, Ihr Talent. Kann man schon ein bisschen sagen, oder?
Also ich war ziemlich misstrauisch. Also es war wirklich so, bin da durch Mannheim getigert und da war eine Kamera im Angebot und ich habe mir eingebildet, ich kann fotografieren. Also wie total bescheuert irgendwie. Ja, das ist so, wie man Klaviermusik hört. Und denk, also zumindest
das kann ich.
Ja, das ist also zumindest bei mir. Ne? Und dabei ist es ja harte Arbeit, ja. Und vor allem, und sowas mit der Kamera. Ich habe mir das Ding gekauft und ich war völlig überzeugt, dass ich das kann. Ja, und dann habe ich damals noch analog mir einen Film besorgt, extra schwarz-weiß, der war besonders teuer damals. Und dann bin ich losgestiefelt und habe dann eben das fotografiert. Also ich wollte so ein bisschen Street-Art-Fotografie machen. Ja? Ich wollte so besonders cool sein mit der Kamera.
Schwarz-weiß natürlich.
Beeindrucken und ne, so ein bisschen so total überdreht einfach. Und tatsächlich habe ich den Film dann abgegeben, beziehungsweise ich habe ihn dann abgeholt. Der Entwickler oder der Mensch, der dafür verantwortlich war, der guckt mich schon so komisch an. Und ich habe mir dann die Bilder angeschaut. Es waren 24 Bilder damals. Und es war alles, kein Bild war scharf. Es war alles unterbelichtet oder
überbelichtet. Haben Sie hoffentlich gesagt, das gehört so.
Und ich war so entsetzt, ja, und ich habe erst gedacht, die Kamera ist kaputt irgendwie, ja. Und dann sagt der Entwickler, nee, du hast so fotografiert, so. Und ich war so entsetzt und desillusioniert, dass ich schnurstracks in den Laden gelaufen bin, wo ich die Kamera gekauft habe und wollte sie zurückgeben. Und die haben dann gesagt, nee, das geht leider nicht, das war ein Sonderangebot, du musst die jetzt behalten. Und ich habe dann versucht, Rabatz zu machen auch noch, ja. Ich habe gedacht, ich will mein Geld zurück und so. Und dann haben die mich rausgeworfen, also nicht so dramatisch, aber die haben dann schon mich gebeten zu gehen jetzt, weil es gibt kein Geld zurück, ja. Und ich weiß noch, ich saß dann eines Abends mit Silvia, mit meiner damaligen Freundin, saßen wir dann bei mir zu Hause und wir haben das Programm studiert von der Volkshochschule, weil ich habe ja damals noch eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter und ich war schlecht in Deutsch und in Englisch, deswegen habe ich geguckt, ob ich da noch so einen Kurs machen kann in der Volkshochschule, beziehungsweise Silvia hat mir diesen Tipp gegeben und dann schlage ich eine Seite auf, da stand drin irgendwie Grundkurs für Fotografie, ja, und dann stupst mich Silvia so an und sagt, Mensch, du Starfotograf, wäre das nicht was für dich? Und ich so, ne, das war dann so eigentlich die Gelegenheit, um wieder Streit zu kriegen, so, ne, so, aber dann habe ich mir einfach auf die Zunge gebissen, habe dann gesagt, ich melde mich da an, Silvia, ich werde mich da anmelden. Und das habe ich dann getan. Und tatsächlich, der Herr Meyer, das war der damalige Dozent, ich weiß noch ganz genau, wir waren keine große Gruppe, es waren vier Damen da und eine Studentin, genau. Und der Herr Meyer hat uns die Grundlagen der Fotografie beigebracht. Also einfach zu verstehen, wie funktioniert eigentlich eine Kamera. Und etwas später ist dann Herr Meyer zu mir gekommen, hat dann gemeint, hey Toscano, du bist ein Talent. Und ich, misstrauisch wie ich war, sage ich, ja, das sagst du jetzt bloß, damit ich nochmal deinen Folgekurs besuche und nochmal irgendwie so und so viel Geld ausgebe. Und das wollte ich dann nicht. Und dann bin ich wirklich losgestiefelt mit den Grundkenntnissen und habe dann eben fotografiert. Und etwas später habe ich dann so man hat doch so Freunde, den zeigt man ja so gerne, die Bilder, ja. Und der Bodo war auch ein Freund damals, der war der gleichzeitig auch der Barchef von dem Odeon, wo ich auch die Fenster geputzt habe, von dem Café. Und dann hat der Bodo, der war total begeistert, sagte, das ist ja krass, Luigi.
Was waren da drauf auf diesen ersten Bildern?
Das waren so urbane Sachen, ja. Also es war jetzt nichts Spektakuläres. Ja. Also ich habe so, was ich gerne gemacht habe, war so mit Linien arbeiten, also so Grundlagen.
Also auch so Architektur fotografiert, absolut, Gebäude,
so,
sowas.
Genau, so die Brücke. Also ich bin ja oft rüber nach Ludwigshafen gestiefelt und parkende Autos in schwarz-weiß. Also natürlich hat es so total ästhetisch ausgesehen. So. Und der Bodo hat gesagt, lass uns eine Ausstellung machen irgendwie. Und ich, Bodo, was soll das jetzt? Ich habe gerade erst mal angefangen. Also ne, so, nee, komm, wir machen das hier und so. Und dann war das tatsächlich meine erste Ausstellung. Colorblind, das werde ich nie vergessen. Ja. Die Hütte war bumsvoll gewesen.
Und was ich so lustig fand, da schreiben Sie von so Kunstexperten, die Sie da so voll gequatscht haben. Das ist so witzig.
Ja, das war ja dann, irgendwie habe ich Gefallen dran gefunden, ja, also es war natürlich, hatte sowas Amerikanisches, ne, so vom Fensterputzer zum Künstler irgendwie so, wobei ich ja dieses Wort nicht so gerne mag, wenn ich so benannt werde, aber, und auch der Türsteher, ja, so, das hatte so was Amerikanisches
einfach.
Das haben
sie auch gemacht, stimmt, ja.
Das war spannend für die Menschen in Mannheim speziell und wie gesagt, und ich habe ja dann später meine Arbeiten fortgeführt, ich habe andere Projekte erfunden und ich habe dann in Heidelberg mal ausgestellt gehabt. Und dann kann ich mich noch erinnern, da waren so diese zwei älteren Herren, das waren so zwei Professoren irgendwie und die wollten mich irgendwo hin verorten. Und die haben ganz, ganz ehrlich in Kauderwelsch gesprochen, was ich nicht verstanden habe. Also die waren mir intellektuell und rhetorisch total überlegen. Mhm. Ja, also und ich habe denen nicht folgen können. Und Herr Toscano, das war doch der und der Lehrer. Und wo haben Sie studiert? Sagen Sie mir, ich weiß genau, wo Sie studiert haben. Und ich so, nee, ich habe einen Volkshochschulkurs gemacht.
Und welche Fotografieschule Sie da auch bemühen. Und
sie haben gedacht, ich mache Quatsch irgendwie. Ja, die haben gedacht, das ist so die Arroganz eines Künstlers, mhm, eben so keine Ahnung, so sich so einen Volkshochschulkurs, um sich total drüber zu stellen irgendwie. Ja. Ja. Und das war aber mein purer Ernst. Ja. Und, mhm, und die fanden das amüsant irgendwie. Ja, so. Und ich irgendwie, das ist jetzt, ne, so, ja, eine ganz andere Welt irgendwie.
Na klar, da konnten die sich nicht reindenken. Ne?
Absolut.
Seit 2014 porträtieren Sie jetzt also Holocaust-Überlebende mit dem Projekt Gegen das Vergessen, haben unter anderem auch die Vorsitzende des Auschwitz-Komitees, die Eva Umlauf, getroffen. Die war vor kurzem übrigens auch bei uns auf der blauen Couch beim Kollegen Thorsten Otto. Gibt es als Podcast in der AD Sounds das Gespräch. Und auch Margot Friedländer. Da hatten Sie eine sehr eindrucksvolle Begegnung. Vielleicht können Sie uns davon nochmal berichten. Sie ist ja leider verstorben, Frau Friedländer.
Also, Sie müssen wissen, Margot Friedländer oder Margot, Margotchen habe ich es immer genannt.
Margotchen.
Also durfte ich dann irgendwann mal, sonst war ich ja immer ganz ehrfürchtig und habe sie Frau Friedländer genannt natürlich. Kennengelernt habe ich sie tatsächlich in einer Zeit, da war sie gar nicht so populär in unserer Gesellschaft. Ja, das war auch kurz danach, als sie aus Amerika kam sie zurück nach Berlin.
Wann war das denn ungefähr?
Das war unmittelbar so 10 Jahre ungefähr, vor etwa 10 Jahre, mhm, zum Anfang meines Projektes. Okay. So. Und da hat mir jemand zugeflüstert, Mensch, Luigi, da ist eine Dame, die trifft sich da immer mit ihren Freundinnen eben vor dem KDW und geht Kaffee trinken. Du kannst sie ja mal fragen. Und über eine Freundin ist es mir dann gelungen, eben Kontakt zu ihr herzustellen. Und ich kann mich noch erinnern, ich durfte dann zu ihr nach Hause. Und das war natürlich was ganz, also Sie müssen wissen, wenn mich Überlebende zu sich nach Hause einladen, dann ist es ein sehr großer Vertrauensvorsprung, ja, diese Menschen mir geben, mhm, eben. Und Margot hat sich unheimlich viel Zeit gelassen auch. Sie hatte so die Gabe, ihre Geschichte so sehr würdevoll zu erzählen, ohne ein großes Drama sozusagen. Es war an manchen Stellen sehr nüchtern, obwohl es total wehgetan hat, das zu hören. Gerade der Verlust ihres geliebten Bruders oder ihrer geliebten Mutter. Ja.
Und mal kurz erzählen, die Mutter hat ja beschlossen, dem Bruder, der damals verhaftet wurde, zu folgen.
Genau.
Und hat quasi ihrer Tochter die Nachricht hinterlassen, lebe dein Leben.
Genau, und das sind natürlich Tatsachen, die lassen dich nicht kalt. Mhm. Ja. Und Margot hat es aber so würdevoll erzählt, ja, so stark auch irgendwie. Ja. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und wir sind dann, über die Zeit sind wir dann auch Freunde so ein bisschen geworden. Mhm. Ja. Wir hatten zwar so einen losen Kontakt und ich durfte ja dann noch 2 weitere Male in Berlin meine Ausstellung ausstellen. Mhm. Und unter anderem durfte ich ja auch mit der Hilfe der Deutschen Bahn damals auch in mehreren deutschen Bahnhöfen auch die Ausstellung, mhm, zeigen. Und wir hatten dann die Eröffnung in Berlin und, mhm, da war natürlich sehr viel Prominenz da. Der, mhm, damalige Außenminister war auch der Schirmherr meines Projektes, Heiko Maas. Und der Lutz, also der Richard Lutz von der Deutschen Bahn, haben eben die Ausstellung eröffnet. Und Sie müssen wissen, von diesem Bahnhof wurde ja Margot auch deportiert, ne, sozusagen. Mhm. Und das geht mir heute noch nach. Also als die Veranstaltung beendet war, sind Margot, Richard Lutz und ich sind dann so lang gelaufen. Ich bin so ein bisschen hinter denen gelaufen. Und Richard Lutz hat dann eben die Margot so in den Arm genommen. Und dieses Bild, ja, ne, so der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, die dafür verantwortlich war früher, ja, mhm, Menschen zu deportieren sozusagen. Eine Holocaust-Überlebende laufen Arm in Arm durch den Bahnhof. Das war ein Moment, Gott sei Dank, es gibt ein Bild, was ich Gott sei Dank gemacht habe. Und, mhm, und das ist ja auch die Absicht meiner Arbeit irgendwie, so ein bisschen auch die Brücken zu bauen. Weil ich versuche, gar nicht so sehr jetzt belehrend irgendwie unterwegs zu sein mit meinen Bildern. Ja, ich möchte die Menschen nicht dazu auffordern, bitte lernt aus der Geschichte, sondern ich will sie auffordern, Brücken zu bauen. Weil das ist ja ihnen überlassen, ob sie Brücken bauen wollen oder nicht. Sondern das war so ein Moment, den werde ich nie vergessen. Ja, dass das ein Moment war, der eben auch so ein, wie gesagt, einfach so jetzt nichts gut gemacht hat oder so. Das kann man nicht vergessen, was, nee, da passiert ist. Und es ist passiert, gar keine Frage. Aber ich war Gott froh, dass das nicht politisch war, das Ganze. Mhm. Ja? Und deswegen positioniere ich mich immer mit meiner Arbeit unpolitisch. Ich merke zwar von rechts und links und von oben und
Sie
unten.
Sie ist natürlich trotzdem politisch.
Klar, aber ich halte mich davon raus. Ja. Ja, weil
Sie müssen ja auch gar nichts mehr sagen.
Eben.
Sie sprechen ja durch Ihre Kunst und durch Ihre Bilder, eben, und durch alles, was Sie machen und erzählen in Gesprächen wie in unserem jetzt.
Genau, also, und das ist eben auch den Menschen zu verdanken, die mir für diese Bilder zur Verfügung standen, nämlich die Überlebenden selbst. Und die haben uns was zu sagen. Ja. Und die sind in großer Sorge, müssen sie wissen. Sie sagen, Luigi, das, was damals stattgefunden hat, das findet gerade wieder statt. Das fängt ganz langsam an. So hatten wir es auch damals erlebt. Ja? Und du musst dir immer bewusst machen, Luigi, Adolf Hitler wurde ganz demokratisch an die Macht gewählt. Ja? Und wir müssen aufpassen darauf. Deswegen bin ich einer, der bereit ist, zu jeder Gelegenheit seinen Mund aufzumachen. Und ich scheue mich auch nicht davor, wie Sie es vielleicht auch gelesen haben, mein Bundesverdienstkreuz aus Protest zurückzugeben oder dem Merz, Friedrich Merz und dem jetzigen Kanzler, meine Meinung ihm ins Gesicht zu sagen.
Ja. Sie haben diesen Verdienstorden zurückgegeben an Frank-Walter Steinmeier.
Ja.
Weil?
Es gab diese unsägliche Abstimmung im Bundestag. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern
Natürlich,
können. Natürlich, mit der AfD. Am Vormittag gab es eine Gedenkveranstaltung des Holocausts, ne, zum Internationalen Gedenktag. Und nachmittags wurde mit Hilfe einer in Teilen rechtsextremen Partei ein Integrationsbeschluss gefasst sozusagen, der überhaupt gar keine Bedeutung hatte. Ja. Aber es war klar, die Zustimmung der AfD mit einer demokratischen Partei.
Da ging es um die berühmte Brandmauer.
Genau.
Da gab es auch Riesendemos danach und so weiter.
Und da in dem Moment ist meine Welt zusammengebrochen. Ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Ja? Und deswegen habe ich es einfach nur gepostet oder angedroht, dass ich dieses Bundesverdienstkreuz zurückgeben möchte. Und in dem Moment hat sich dann Albrecht Weinberg bei mir gemeldet, auch ein Holocaust.
Sehr betagter Mann, ne?
Und der hat gesagt, Luigi, ich überlege auch gerade, das zurückzugeben. Dann habe ich zu ihm gesagt, dann lass es uns gemeinsam tun. Es ist schön, dass wir das gemeinsam machen. Und dann war es so, es war eine ziemlich skurrile Situation, weil es ging durch alle Medien, selbst die New York Times hat darüber wieder berichtet. Ich wurde dann eingeladen zu kommen nach Berlin. Es war eine total skurrile Situation, weil einige Jahre zuvor war ich ja auch in Berlin, um das Ding zu bekommen von Steinmeier und dann eben dort zu sein. Und ich hatte ja auch das Bundesverdienstkreuz vom Herrn Weinberg dabei, der konnte nämlich nicht reisen. Und dann eben von Herrn Steinmeier zu treten, zu sagen, ich möchte die Dinge abgeben. Ja, so.
Und was hat er denn gesagt?
Ich dachte eigentlich, das ganze Gezetere, das dauert vielleicht 10 Minuten, dann habe ich es hinter mir sozusagen. Aber wir haben hart, ich glaube, fast 3 Stunden diskutiert. Wir waren 3 Stunden zusammengehockt und natürlich war er nicht begeistert. Er wollte mich natürlich überreden und war natürlich auch so ein bisschen angepiekst. Ich habe ihn aber versucht klarzumachen, Herr Steinmeier, ich weiß, Sie können nichts dafür, aber mir ist meine Haltung wichtiger und deswegen adressiere ich das an Sie als Zeichen. Ja? Sie sind nicht mein Feind, habe ich ihm gesagt. Ich habe gesagt, Herr Steinmeier, Sie sind ein Freund. Wenn Sie mein Feind wären, dann hätte ich Ihnen die Dinger von die Füße geworfen. Ja? Aber versuchen wir da rauszukommen jetzt irgendwie. Ja? Und bitte hören Sie auf, mich zu überreden. Ja? Und es ging dann so hin und her. Vieles habe ich nicht verstehen können, weil auch er war mir rhetorisch und intellektuell einfach weit überlegen. Aber ich habe versucht, ihn mit meinen eigenen Worten zu erklären, worum es mir geht. Ja, ich habe ihn gebeten, Herr Steinmeier, man muss Sie sehen auf der Straße. Kommen Sie zu uns auf die Straße. Wir brauchen Sie jetzt. Und. Also ich muss zugeben, ich war auch ziemlich aufgeregt.
Es war bestimmt auch sehr schwer für Sie, oder, diesen Schritt
es
zu gehen, weil das ist ja eine große Anerkennung, die Sie da bekommen haben.
Es ist die größte Anerkennung, die man kriegen kann in Deutschland. Und da stand ich eben vor der Entscheidung, Luigi, was ist ja wichtiger, deine Haltung oder so ein Stückchen Blech an deiner Brust irgendwie? Und ich war stolz. Ich war so stolz auf diesen Orden. Das können Sie sich gar nicht vorstellen.
Doch, voll. Und überlegen Sie mal, wo Sie herkommen, ne? Mit was für wenigen Chancen Sie ja eigentlich auch ins Leben gestartet sind.
Und dann aber mich hinzustellen, zu sagen, okay, ne, so den Mumm zu haben, okay, meine Haltung ist mir wichtiger als das da. Ja, so. Und wie gesagt, wir haben lange diskutiert miteinander und mir war eins wichtig, dass wir in Frieden das irgendwie lösen. Ja, also dass es da keinen Krach gibt zwischen mir und Steinmeier.
Und ihr seid in Frieden auseinandergegangen.
Wir sind in Frieden auseinandergegangen. Natürlich gab es noch so einen bitteren Beigeschmack, das kann man aber wunderbar im Buch lesen.
Okay, das ist sehr gut. Das ist nämlich ein tolles, sehr lesenswertes Buch. Kanackenkind heißt das. Jetzt müssen wir natürlich nochmal den Menschen erzählen, wo gibt es denn gerade Ihre wunderbare Ausstellung zu sehen?
Also im Moment bespielen wir gerade 5 Schulhofausstellungen.
Ja.
Das ist deswegen so, weil wir das auch für die jungen Menschen machen. Mhm. Da gibt es, also wir haben...
Und das ist dann ja nicht öffentlich, oder?
Also zum Teil sind es öffentlich, aber man kann sich auch gerne mal nachfragen. Also es sind Städte wie in Sinsheim, in Göttingen, in Berlin, in Pforzheim und die fünfte Stadt habe ich gerade vergessen.
Also Bayern war da jetzt nicht dabei. Wenn jetzt eine bayerische Schule gerne möchte, dass sie mit ihren tollen Porträts kommen, was müssen die denn tun?
Die müssen sich einfach bei uns melden.
Und, auf der Homepage mal gibt's alle Kontaktmöglichkeiten.
Genau, und der Max, okay. Max Martin, das ist so ein Freund und ein lieber Kollege. Wir sind nämlich nicht viele, nämlich er und ich sozusagen und natürlich auch noch ein paar andere Freunde, die uns helfen, weil wir haben einen Verein gegen das Vergessen. Und dann arrangieren wir ein Treffen, Online-Meeting und dann diskutieren wir, wie wir das umsetzen können. Das heißt, das Ganze setzt so ein bisschen voraus, wie kriegen wir das organisatorisch hin. Hin und wieder werden wir auch gefördert. Ich glaube, ich habe auch einen positiven Brief gekriegt von Herrn Söder damals, weil vor Weihnachten habe ich alle Ministerpräsidenten angeschrieben und Präsidentinnen und zum großen Teil war so ein Wohlwollen irgendwie. Ich glaube, Bayern ist dabei, auch das zu unterstützen. Also wir haben tolle Resonanzen und es melden sich gerade ganz viele Schulen. Gefördert werden wir auch vom, wenn ich das so sagen darf, vom BMI, das ist das Bundesministerium des Inneren, die finden es gut. Und
aber es ist ja gut, dass da von allen Seiten Support kommt. Ne?
Genau, also es ist einfach auch wichtig, ja. Und wie gesagt, es ist notwendig, ja, weil ich komme da nicht hin als Belehrender oder, sondern ich versuche einfach darauf aufmerksam zu machen, dass diese Menschen das überlebt haben. Und wenn wir nicht aufpassen, dann geht uns das wieder flöten und das ist ganz furchtbar.
Lieber Luigi, zum Schluss bekommt jeder Gast dieselbe Frage, ja. Auch Sie. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Oh Gott.
Was war denn da los mit 20?
Oh Gott.
Oh Gott.
Ich hätte mir gerne gesagt, Luigi, nimm keine Drogen, sei nicht so traurig und erzähl mehr mit dem Mond, weil das habe ich als Kind gemacht immer. Und dann habe ich irgendwann aufgehört.
Sie haben dem Mond ihre Sorgen erzählt, weil keiner da war.
Weil keiner da war. Und deswegen.
Also ich muss sagen, ich finde das total beeindruckend. Und wir haben auch mit Kolleginnen gesprochen, wie Sie dastehen heute mit Ihrer Lebensgeschichte, was Sie für ein Engagement haben, wie Sie sich für die Demokratie, für die Menschen einsetzen. Das fanden wir alle super beeindruckend. Das steht alles in diesem wirklich sehr lesenswerten Buch. Und ich bedanke mich so sehr, dass Sie heute da waren. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.